herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute soll es um das Thema Personalfreisetzung gehen. Wenn ein Mitarbeiter gekündigt werden muss oder es zu Schwierigkeiten kommt mit den Mitarbeitern, ist es immer eine schwierige Entscheidung zu treffen. Welche Gründe es dazu gibt und welche Freisetzungsarten es gibt, wirst du heute erfahren. Es gibt verschiedene Gründe und Anlässe, einen Mitarbeiter zu kündigen. Zum einen können es auch betriebsbedingte Gründe sein, wie zum Beispiel eine Aufgabe des Geschäftsbetriebes, die Stilllegung von Betriebsteilen, technische Innovation, dass man weniger Mitarbeiter gebraucht, dass man auch einen Auftragsrückgang hat und nicht so viele Kosten, also dass die Kosten nicht mehr gedeckt werden und somit auch nicht mehr das Personal. Oder es gibt auch personenbedingte Gründe, wie zum Beispiel die unzureichenden Qualifikationen, außerdem Beschäftigungseinschränkungen von Krankheiten können auch personenbedingte Gründe sein. Also das ist noch nicht persönlich bezogen, sondern einfach, dass es einfach nicht passt, da es die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Dann können Gründe sein, dass der Mitarbeiter sehr unzuverlässig ist, also die verhaltensbedingten Gründe, dass er unehrlich ist, ungehorsam, zur Beleidigung einsetzt und Tätigkeiten gegenüber den Kollegen vornimmt. Nicht jede Personalfreisetzung muss auch eine Kündigung bedeuten. Eine sogenannte interne Personalfreisetzung kann auch den Personalbestand verringern, ohne zu kündigen. Das heißt, man kann zum Beispiel freiwillige Teilzeitarbeit oder Kurzarbeit einführen und somit auch schon Kosten sparen, Überstundenabbau durchführen oder Mitarbeiter innerhalb der Firma versetzen, wenn es Betriebsstellen gibt, die nicht mehr wirtschaftlich ertragsreich sind und somit auch das Personal versetzen in zeitlichen Maßnahmen durchführen. Zur externen Personalfreisetzung, da werden auch die Mitarbeiterzahl verringert. Dennoch muss auch hierfür unbedingt eine Kündigung ausgesprochen werden. Alternativ hierzu können auch Einstellungsstopps, mit denen natürlich auch Fluktuation genutzt werden kann, Vorruhestandsregelungen und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge. Außerdem der Verzicht auf Leiharbeitskräfte oder Aufhebungsverträge durchführen. Ja, die Kündigung ist eine einseitige Erklärung des Arbeitgebers oder Nehmers, ein Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Die Kündigung ist außerdem eine der häufigsten Einsatzmöglichkeiten, die genutzt werden, um das Beschäftigungsverhältnis zu lösen. Man unterscheidet grundsätzlich von der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung, denn die ordentliche Kündigung liegt im Grund daher, dass es gelegentlich auch verhältnisbedingte Gründe mittlerer Schwere sind. Bei gewöhnlichen Fehlerverhalten des Mitarbeiters, zum Beispiel die häufige Verspätung oder mangelnde Sorgfalt, ist eine Kündigung zwar möglich, jedoch muss dem Mitarbeiter zuvor mehrmals auch durch eine Abmahnung das Fehlverhalten mitgeteilt werden und ihn gelegentlich auch darunter Bescheid gegeben zu haben, dass eine Kündigung in Anspruch genommen werden kann. Eine ordentliche Kündigung erfolgt immer unter Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Kündigungsfristen. Da werden wir dann auch nochmal drauf eingehen. Gelegentlich ist aber auch das Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter so dramatisch, dass man auch zum Beispiel von Verrat von Geschäftsgeheimnissen, Pöbeleien gegenüber Kunden und Diebstählen sprechen kann, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses während der regulären Kündigungsfrist unzumutbar ist. Deshalb erlaubt das Gesetz aus wichtigem Grund eine fristlose und außerordentliche Kündigung. Aber Vorsicht, denn man kann nicht einfach so kündigen. Der kündigende Teil muss die Unerträglichkeit einer Fortsetzung auch dadurch dokumentieren, dass er sich nicht mehr als 2 Wochen auch nach Bekanntwerden eines wichtigen Grunds Zeit lässt, nicht mehr als 2 Wochen eine außerordentliche Kündigung auszusprechen. Umstritten ist allerdings auch das Verhalten von Kleinigkeiten, wenn eine Straftat mit geringer Bedeutung nämlich passiert ist, dann spricht man auch von einem Bagatelldelikt. Nehmen wir das Beispiel, wenn zum Beispiel ein Kassierer bei einer Filiale die Pfandbons im Gesamtwert von 1,20 Euro gefunden hat und dann halt auch nicht irgendwie Bescheid gibt, beziehungsweise, also das ist ja angeblich geklaut, sondern für sich behält, dann kann das Unternehmen natürlich für sich entscheiden, wie es damit umgeht, bei so einem kleinen Fall. Und natürlich kann man damit das Vertrauen missbrauchen und man kann natürlich auch wirklich gekündigt werden. Allerdings ist es in diesem Fall zum Beispiel sinnvoller, eine Abmahnung erstmal vorzunehmen, weil dann kann man natürlich davon erstmal ausgehen, dass man ihn vorher gewarnt hat und wenn das nochmal passiert, dann ist es natürlich umso besser, dass man da erstmal eine Abmahnung macht. Bagatelldelikte sind übrigens kleine Straftaten und es ist ein scheinbar harmloses Vorgehen, was natürlich auch großen Ärger mit sich bringen kann. Und zu solchen Delikten zählen unter anderem fahrlässige Sachbeschädigung und zum Beispiel, wenn man sein Geburtsdatum fälscht, als Jugendlicher zum Beispiel, wenn man Fundsachen behält und nicht zum Fundbüro bringt, dann nennt man das gefundene Geld, was dann zum Beispiel selbst eingesteckt wurde, nennt man den Delikt Fundunterschlagung. Und je nach Wert bis zu den Ersttätern sind bis zu 50 Tagessätze fällig. Da gibt es mehrere Urteile, wie zum Beispiel Geld, das im Kaufhaus gefunden wurde und dort abgegeben wird. Der hat natürlich keinen Anspruch auf Finderlohn, falls der Verlierer nicht meldet. Das Geld geht dann im Eigentum des Kaufhauses über. Liefert allerdings eine Arbeitnehmerin eine Fundsache nicht unmittelbar seinen Arbeitgeber ab, so kann sie wegen Diebstahl ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja, genau. Und da gibt es richtig viele Delikte, die natürlich, wo man denkt, das ist ja eigentlich jetzt nicht schlimm, aber wo es dann halt auch zu Folgen kommen kann, mit denen man halt nicht gerechnet hat. Da muss man immer ganz vorsichtig sein und als Arbeitgeber erstmal eine Abmahnung machen, weil scheinbar harmloses Verhalten, damit ist ja auch noch kein, ich meine, böser Mensch zu beurteilen. Eine Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und man sollte die Kündigung unbedingt auch entweder unter einem Zeugen oder auch wirklich persönlich überreichen oder am besten durch den Postweg, der auch durch ein Einschreiben erfolgen kann. Denn die Kündigung sollte auf jeden Fall vor dem Beginn der Kündigungsfrist bei dem zu Kündigenden vorliegen, damit er wirklich auch diese Kündigungsfrist sich währenddessen auch noch Gedanken machen kann, dass er woanders ein Arbeitsverhältnis findet. Da ist es auf jeden Fall echt wichtig, dass er die vorher hält. Was alles ein Kündigungsschreiben enthalten muss, das sind folgende Punkte. Erstmal ganz wichtig, wie man schon weiß, bestimmt der Name, die Anschrift und Telefonnummer des Absenders, Ort und Datum, die Anschrift und der Name des Empfängers natürlich. Dann natürlich Betreff, Vertragsgegenstand, der gekündigt wird, inklusive die Vertrags- oder Policen- oder Kundennummer, beziehungsweise die Nennung auch, wann die Kündigung in Kraft tritt. Der Zeitpunkt sollte dann also wirklich korrekt lauten, entweder bis zum nächstmöglichen Termin oder dann auch den Termin benennen. Der Grund, der sollte auch genannt werden, für eine außerordentliche Kündigung, gegebenenfalls auch mit Setzung einer Frist, in der der Gekündigte auch seine Leistung nachzukommen hat, um die Kündigung dann auch verhindern zu können. Außerdem eine handschriftliche Unterschrift sollte erfolgen. Ja, und was ist denn neben dem Kündigungsschreiben noch zu machen? Man sollte außerdem zeitgleich eine Einzugsermächtigung widerrufen von der Bank. Natürlich, dass er dann halt auch kein Gehalt mehr bekommt. Und erfolgt eine Kündigung durch ein von Unternehmen zugestelltes Formular. Muss dieses Formular ja natürlich erstmal ausgefüllt werden und unterschrieben auch an den Unternehmer zurückgesendet werden. Allerdings ist auch da zu bedenken, dass man da einen Beleg hat, dass das alles belegt wird, dass er die dann auch erhalten hat, eine für sich und eine für uns dann nochmal, dass er dies unterschrieben hat. Und eine fristgerechte Kündigung sollte immer eine Begründung enthalten und die Bitte auch um eine schriftliche Bestätigung des Eingangs und der Wirksamkeit, dass er das auch wirklich erhalten hat. Ja, und so kann man auch gar nichts falsch machen.